Guten Morgen, Josua Netzwerk. Das habe ich das erste Mal gehört jetzt. Ja, jetzt warten Sie alle, dass ich Geld mitbringe, oder? Ja, ich habe gerade nichts, nee. Okay, ja, meine Sprache hat mich längst verraten, ja. Ich komme ursprünglich aus Schwaben. Wir wohnen seit 1991 in Sachsen-Anhalt, sind also mit der Wende rübergekommen. Das ist ein angeborener Sprachfehler, den habe ich nie losbekommen. Meine Frau ist Pastorin der Scala-Gemeinde in Magdeburg. Und als ich mal im Krankenhaus lag, da kam sie zur Tür rein, um mich zu besuchen. Und dann sage ich zu meinen Bettnachbarn, hier kommt jetzt mein pastoraler Beistand. Und dann kam sie her und gab mir einen Kuss auf den Mund. Und dann wollten sie alle wissen, welche Gemeinde ist das? Wir haben heute ein Thema, von dem ich hoffe, dass es euch nicht betrifft. Aber wir müssen es angehen, weil es ein Thema ist, das doch scheinbar sich immer weiter breit macht hier bei uns in Deutschland. Und ich möchte erstmal biografisch einsteigen. Als ich Theologie studiert habe, ab 1979, da war das große Thema in der Theologie die Auseinandersetzung zwischen der ökumenischen Theologie und der evangelikalen Theologie. Der eine oder andere hat bestimmt schon mal gehört von Lausanner Bewegung. Damals 1974 wurde die Lausanner Erklärung verabschiedet, federführend damals von Billy Graham, wo dann auch festgelegt wurde, was glauben wir als Evangelikale. Dann gab es damals auch eine Erklärung, die sogenannte Frankfurter Erklärung zur Grundlagenkrise der Mission, was damals konstituierend wurde für die Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen. Und ich stand damals unter dem Eindruck, irgendwie wird die ganze Welt jetzt übernommen von dieser großen Ökumene und wir haben bald gar nicht mehr viel zu sagen. So war der Gesamteindruck. Es war ein irgendwas Demoralisierendes in dem Ganzen. Und dann ging die Zeit weiter, die Jahre gingen weiter und 1996 hat dann die Bundesregierung beschlossen, dass nur noch Missionswerke Kindergeld bekommen werden im Ausland, die zu einem der Dachverbände gehören, der Missionsdachverbände. Es gab nur drei, das war der katholische Missionsrat, es ist das evangelische Missionswerk Hamburg und damals noch die Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen. Und prompt haben praktisch alle pfingstlich-charismatischen Werke das Kindergeld verloren für ihre Missionare draußen. Dann haben wir damals gesagt, wir müssen was machen, weil der Sadatschuk sagt euch dem einen oder anderen bestimmt was. Wir haben damals dann die Arbeitsgemeinschaft pfingstlich-charismatischer Missionen, APCM, gegründet, die gerade erwähnt wurde und wo Josua Missionswerke auch Mitglied ist, sodass auch sie Kindergeld bekommen können. Und Gott hat ein Wunder getan. 2002 waren wir zu Verhandlungen im Familienministerium in Berlin, damit wir ins Bundeskindergeldgesetz aufgenommen werden. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Und seither waren wir ein Dachverband, bei dem man auch Kindergeld bekommt. Großes Wunder damals. Und APCM, damals gerade 4 Jahre alt, kommt plötzlich ein Brief rein, 2004, vom Evangelischen Missionswerk Hamburg. Wir möchten, dass Sie einen Delegierten stellen für die Weltmissionskonferenz in Athen. Also der wird ein offizieller Delegierter des Ökumenischen Rates der Kirchen sein, mit vollem Stimmrecht dort bei der Weltmissionskonferenz. Wer waren wir? Ja. Ein kleiner Verband, gerade gegründet, weiß nicht, wie viele Mitglieder wir hatten. Mit 14 haben wir angefangen, heute sind wir etwa 70 Mitgliedswerke, aber damals waren noch deutlich weniger. Und dann haben wir im Vorstand darüber beraten, was machen wir denn jetzt? Sollen wir jemanden hinschicken? Also wir stimmen darüber ab. Eindeutiges Ergebnis, 3 Ja, 3 Nein. Okay, dann habe ich gesagt, ich fahre hin. Und dann habe ich festgestellt, was ist denn zwischenzeitlich passiert. Als damals die großen Auseinandersetzungen waren in den Ende 60er, 70er Jahren, ökumenische Theologie, evangelikale Theologie, damals gab es gerade 70 Millionen Pfingstler weltweit. Und jetzt hat die Ökumene gemerkt im Jahr 2004, wenn es uns nicht gelingt, die Pfingstmissionen einzubinden und die Pfingstwerke einzubinden in die Ökumenischen Rat der Kirchen, dann werden wir marginalisiert. Deshalb haben sie uns eingeladen. Also bin ich hingefahren, war dort gewesen Und dann kam ein Papier auf den Tisch, wo darüber beschlossen werden sollte, dass die abrahamitischen Religionen, also Judentum und Islam, praktisch ähnliche Stellung haben bekommen sollten wie das Christentum. Und das sollte bei Ökumenischen Rat Tagung dann in Brasilien damals verabschiedet werden. Und ob es glaubt oder nicht, da stand die Pfingstler auf dem Teppich. Ja, stand sie auf, da haben wir uns gewehrt und haben gesagt, nein, das geht nicht. Christsein ist Christsein. Und Christentum unterscheidet sich von den anderen Religionen. Eindeutig unterscheidet sich, eindeutig. Da wurde eine zweite Sitzung anberaumt, weil sie es nicht durchgekriegt haben. Dann in der zweiten Sitzung haben sie am Schluss dieser Sitzung gesagt, wir kriegen dieses Papier nicht durch, wir können es in Brasilien nicht vorlegen. Die Welt hat sich verändert. Plötzlich waren es eben 600 oder 700 Millionen Pfingstchristen weltweit. Plötzlich hat sich die ganze Landschaft verändert. Warum erzähle ich das? Bei allem, was ich heute sage, es ist da vieles, was einen belasten mag. Aber es war mir immer ein Trost zu sehen, Gott hat immer noch einen anderen Weg. Er geht immer noch außenrum. Und wenn die große Kirche es nicht macht, dann hat er einen anderen Weg. Und das macht er bis heute. Und das glaube ich, dass er es bei uns machen wird. Deshalb bei allem, was ich sage, bitte nicht zu sehr depressiv werden oder sowas, sondern der Herr hat immer noch einen anderen Weg. Okay? Deshalb die lange Einleitung. Ich habe an sich ein seltenes Charisma bei Charismatikern, nämlich die Gnadengabe der Kürze. Und die werde ich jetzt auch einsetzen müssen. Wir haben etwa zweimal 45 Minuten. Gut. Ich möchte wieder mit Beispielen einsteigen. Gemeinde führt Alpha-Kurse durch und kommen Leute zum Glauben, tolle Sache. Und dann beim dritten Durchgang des Alpha-Kurses kommt der Leiter des Alpha-Kurses und man fragt ihn, hallo, wie ist es denn gewesen heute beim Alpha-Kurs? Ja, es war ganz toll, ich habe Ihnen erklärt, dass Gott kein Opfer möchte. Ist eindeutig, denn schon bei Abraham hat Gott gesagt, als er Isaak opfern wollte, opfere ihn nicht, lass es. Gott will kein Opfer. Huch, da wirst du aber ganz schnell hellhörig, oder? Was passiert da? Was ist da im Gange? Da ist praktisch in dieser Zeit ein theologischer Umschwung geschehen. Wir müssen nachher gucken, wo dieser Umschwung herkommt, wo das herkommt, das Ganze, diese Gedanken. Das ist im Grunde genommen ein Element aus der liberalen Theologie. Dem werden wir jetzt noch öfters begegnen. Zweites Beispiel, in einer Gemeindeversammlung sind alle da oder die meisten Gemeindemitglieder sind da und dann kommt die Meldung, hallo, wir möchten die Gemeindeleitung dazu auffordern, dass sie uns zu mündigen Christen macht. Wäre auch begeistert, oder? Ja, toll. Die Gemeindemitglieder wollen mündige Christen werden. Was stellt ihr euch unter mündigen Christen vor? Mündige Christen, für mich ist ein mündiger Christ einer, der seine Bibel kennt, einer, der unterscheiden kann, was Gott möchte, ist Gute und Böse, einer, der die Geister unterscheiden kann, einer, der mit Gnadengaben umgehen kann, das ist für mich ein mündiger Christ. Das ist aber nicht die Aussage, die da gemeint war. Inspiriert von den YouTubes, von Hussa Talk und ähnliches, da kam jetzt nämlich der Gedanke rein, Mündigkeit heißt im aufklärerischen Sinne, ja, da kommt es her von Kant, Mündigkeit ist der Ausgang des Menschen, oder es ist die selbstverschuldete, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das heißt, es ist letztlich die Frage, dass ich kritisch denken kann und alles in Frage stellen kann. Mündig ist der, der alles in Frage stellt. Das ist was ganz anderes. Das aufklärerische Mündigkeit ist etwas völlig anderes als das, was wir darunter verstehen. Und das Erschreckende war, das war tatsächlich gemeint. Sie möchten jetzt kritisch hinterfragen, was wir an unserem Glauben gilt und nicht gilt. Und jetzt sind wir mitten im Thema und das in Deutschland und das in den letzten wenigen Monaten seit Corona. Weil in Corona sind viele dieser Gedanken reingekommen durch die YouTubes. Die Leute waren überall gewesen, haben alle YouTubes reingezogen, die Infos reingeholt. Und jetzt haben wir mit Problemen uns auseinanderzusetzen, die wir früher nicht hatten. So, also, und jetzt sind wir natürlich voll dabei. Um der Zeit willen möchte ich, können wir die PowerPoint anschmeißen, ja, so. Also, ich habe jetzt gerade die Einführung gemacht, schon einfach aktuelle Beispiele. Ich möchte ganz kurz einen Abriss machen, was ist denn typisch evangelikal? Dann, da wir hier ja eine mehr pfingstlich-charismatische Versammlung sind, so habe ich es verstanden, was ist typisch pfingstlich-charismatisch? Sehr gut, wenn man sich selber auch ein bisschen kennenlernt. Dann, was ist dann postevangelikal? Oder was ist dann progressiv? Oder was ist progressive Theologie? Und dann möchte ich eine kurze theologiegeschichtliche Einordnung machen, nur ganz kurz. Zur philosophischen Einordnung werden wir keine Zeit haben. Aber die Frage, warum machen Menschen solche Entwicklungen durch? Ja, das ist ja für uns wichtig, das zu beobachten. Und dann, wie reagieren wir darauf? Was können wir da tun in dem Ganzen? Und dann möchte ich am Schluss noch eine allgemeine Antwort geben. Ich hoffe, dass wir das zeitlich schaffen, weil das ist für mich einer der Schlüssel in der ganzen Sache. Gut, gehen wir ganz zügig durch. Ich mache nochmals gerne Seminarstil. Wenn man Fragen hat, darf man die gerne stellen. Ja? Oder wenn man anderer Meinung ist, darf man das auch sagen. Einfach begründen. Dann, was ist typisch evangelikal? Typisch für evangelikales Christsein ist, dass die Bibel die Autorität ist. Würde da wahrscheinlich mitgehen, da würde ein Häkchen dran machen, oder? Bibel ist Autorität für Leben, also für Ethik und für die Dogmatik, für Lehre und Leben. Dann zentral für eine evangelikale Theologie ist der Sühnetod Jesu. Der ist unaufgehbar, der ist Zentrum. Ja? Ohne den Sühnetod Jesu, warum sind wir dann Christen? Das kann man aber alles umdeuten. Ich werde noch Beispiele dafür geben, wie man das dann auch liberal umdeuten kann. Ja? Dann, das ist typisch. Dann sind wir sicher wahrscheinlich auch der Überzeugung, dass jeder Mensch persönlich mit Gott in Kontakt kommen soll. Also eine Hinwendung zu Jesus, Umkehr, Bekehrung, wie immer man das nennen möchte. Ja? Jedenfalls eine Entscheidung zur Nachfolge in die Jüngerschaft Jesu. Das meine ich damit. Und dann auch ganz breiter Konsens ist im Bereich, dass wir einen Missionsauftrag haben. Wir haben den Auftrag, das Evangelium weiterzusagen. Sind wir uns wahrscheinlich auch ganz schnell einig, sowohl in unserer Kultur als auch weit über unsere Kultur hinaus. Das ist der Auftrag Jesu, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern. Ja, da sind wir uns einig. Was kommt jetzt? Auch ein Stück Konsens war noch, zumindest so kenne ich es noch aus den 70er Jahren, jene klare Abgrenzung von einer liberalen Theologie. Man hat sich auch ein Stück definiert in Abgrenzung zu dem, was liberal ist. Und diese Grenze, die fällt. Das ist das, was wir heute sehen werden. Dann, was ist typisch pfingstlich oder pfingstlich-charismatisch? Typisch für pfingstlich-charismatische Theologie ist jetzt ein bisschen klein, sehe ich. Ja, ich habe die Schrift falsch gewählt. Ihr kriegt die Folien alle. Nachher, wer sie möchte, kriegt sie dann die Folien. Da müsst ihr, was ich zusätzlich sage, könnt ihr gerne aufschreiben. Aber wer es möchte, das kann ich euch zur Verfügung stellen. Könnt ihr es in Verteiler tun. Ja? Gut, also zusätzlich zu dem Evangelikalen, da waren wir uns ja einig, dass wir das alle so sehen, das ist für die pfingstlich-charismatische Frömmigkeit ist das Transzendente real. Wir waren gerade in der Anbetung. Ja? Warum? Weil wir mitrechnen, dass Gott redet. Wir haben gerade eben gehört, prophetische Eindrücke. Das ist typisch pfingstlich-charismatisch. Ja? Da, oder deshalb auch gleich der nächste Punkt, im Grunde die Anbetung dient dazu, dass wir schrittweise näher in die Gegenwart Gottes kommen, Gott dann zu uns redet und irgendwann ist die Kraft da zur Heilung. Haben wir heute früh gehört. Die Kraft des Herrn war da zur Heilung. Ja, ja genau. Das ist typisch pfingstlich charismatisch. Weiter typisch ist, wir rechnen mit übernatürlicher Kraft. Pfingstlich charismatische Frömmigkeit rechnet mit übernatürlichem Handeln in unserer Zeit, heute, jetzt in unserer Gemeinde, in unserem Hauskreis oder wo immer du tätig bist. Übernatürliche Kraft, das heißt, wir rechnen mit den Geistesgaben, da gibt es prophetische Weisungen, das haben wir gerade ganz aktuell erlebt, da rechnen wir mit Wundern, der Heilung oder auch innere Heilung, auch typisch, dann Befreiung, zur charismatischen Spiritualität gehört auch Befreiungsdienst. Man nennt es nicht Exorzismus, in unseren Kreisen nennt man es mehr Befreiungsdienst. Aber das ist so, wir rechnen mit einer jenseitigen, unsichtbaren Welt, die eben geprägt ist von anderen Mächten. Und diese Mächte gilt es gegebenenfalls wegzuschicken. Das ist ziemlich Konsens in diesen Kreisen. Und wir rechnen mit einer göttlichen Bevollmächtigung. Gott kann und will dich bevollmächtigen für den Dienst, zu dem er dich berufen hat. Wir kennen so etwas, ein Element wie Berufung. Und wer eine Berufung hat, der hält auch Zeiten, Wüstenzeiten durch, die kein anderer Mensch durchhält. Ja, das ist einfach eine göttliche Berufung, die aufs Leben kommt. Vielleicht um diese Frömmigkeit ein bisschen abzugrenzen jetzt vom evangelischen oder katholischen, ein kurzer Vergleich. Die evangelische Frömmigkeit, die betont mehr das Wort. Das Wort, sie sollen lassen stehen hier, ja. Hier sind wir ja mitten im Zentrum, ja. Das Wort, Wort betont, ja, Wort betont. Die pfingstlich-charismatischen, die erwarten das Übernatürliche, jetzt Gegenwart Gottes hier. Die evangelische oder evangelikale Frömmigkeit betont mehr das Wort und das, was im Wort ist, als ein Unterschied. Und dann die Abgrenzung zur katholischen Frömmigkeit, die ist dann mehr priesterlich-sakramental, wo eben gewisse Sakramente vollzogen werden, die dann im wahrsten Sinne auch Heilsmittel sind und dann zum Heil wirken und wo der Priester entsprechend bevollmächtigt ist, das umzusetzen. Eine Frömmigkeit, die uns nicht ganz so zugänglich ist, meistens, also im charismatischen Raum, aber einfach, dass wir mal sehen können, wo wir selber an der Stelle stehen. Was ist jetzt, und um das geht es ja, bitteschön. Also, ja, das ist nicht immer ganz eindeutig zu ziehen, diese Linie, aber die pfingstliche Frömmigkeit betont viel stärker die einmalige Geistestaufe, die du dann hast und meistens durch Zungen repräsentiert und dann hast du diese Sache. Das Charismatische ist mehr in die Richtung, es ist ein immer wiederholter Vorgang. Du wirst immer wieder vom Geist Gottes erfüllt, nämlich dann, wenn du es brauchst zum Dienst. Das ist so einer der Unterschied. Zumindest klassische Pfingsttheologie hat die Geistestaufe, und zwar als einmaliges Erlebnis. Das würde das Charismatische in der Strenge nicht sagen. Die hätten es dann mehr mit Epheser 5, werdet voll Geistes, indem ihr untereinander redet und da eben auch die Zeitform, wo man übersetzen müsste, werdet immer wieder voll Geistes. Er spricht ja dort auch zu einer Gemeinde, nämlich zu der Epheser Gemeinde, werdet, die waren schon geistgetauft, wenn man so will, aber es werdet immer wieder voll Geistes. Ja, indem ihr und dann auch der Weg, der da gewiesen wird, indem ihr untereinander redet im Psalmen, Lobgesängen, geistgewirkten Liedern, könnt ihr alle nachlesen, glaube ich, ab Vers 18. Bitteschön. Gut, okay, da spreche ich jetzt wirklich vom Ursprünglichen hier, Luther, das Wort, sie sollen lassen stehen. Dass natürlich hier eine Entwicklung über die evangelische Kirche gegangen ist, theologische Entwicklung, der wir jetzt begegnen werden, die das nicht mehr so nachvollziehen würde, das ist wieder ein anderer Punkt. Aber das Eigentliche, was ich heute sagen muss leider, das ist, wir haben jetzt diese Entwicklung einbrechend in die evangelikalen Kirchen. Weitgehend sehe ich die pfingstlich-charismatische Welt noch verschont, also nicht ganz, aber zumindest in großen Teilen ist sie noch verschont. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten. Vielleicht sind die Fragen auch schon da. Wenn sie dir ganz fremd vorkommen, freue dich drüber, ich freue mich mit dir. Wenn du aber jetzt eine oder andere erkennst, dann weißt du, welche Stunde geschlagen hat. Und dann müssen wir gucken, wie müssen wir darauf reagieren. Das ist mein Anliegen. Okay? Also evangelisch ursprünglich, ja. Ja, gut. Progressives Christentum. Pass mal auf. Ich würde jetzt gerne, ihr merkt, ich lege einen ganz schönen Zahn vor. Ich würde trotzdem ganz kurz eine 10-minütige Gruppenarbeit machen. Ich habe nämlich hier die Kernwerte des progressiven Christentums mal ausgedruckt, und zwar so, wie sie selber veröffentlicht haben auf ihrer auf ihrer Webseite progressivechristianity.org, ich habe es dann übersetzt, macht doch mal kleine Gruppen, so mit 5 Leuten, 4, 5, 6 Leuten, ja, und dann lest mal kurz diese Kernwerte durch unter der Fragestellung, was wird gesagt und was wird nicht gesagt, ja. Das ist die Aufgabenstellung. Also immer so 5 Leute miteinander. Ich gebe euch dann einen Zettel und einen vielleicht als Sprecher benennen und dann tragen wir nachher zusammen. Ich weiß, 5 ist ein bisschen viel für 10 Minuten, aber vielleicht könnt die einen nehmen, nehmt ihr die erste Frage da, ihr nehmt die Frage 2 schwerpunktmäßig, Frage 3, 4, 5 und dann, wenn ihr durch seid mit eurer Frage, geht ihr einfach zur nächsten. Also wer die 1 hat, geht dann zur 2 und wer die 5 hat, geht wieder zur 1. Ja, okay? Könnt ihr euch mal schnell zusammensetzen, 10 Minuten, kurz mal reindenken in dieses. Ja. So, dann lasst uns wieder zusammenkommen. Die Zeit ist durch. Mir ist bewusst, dass das relativ kurz ist. Deshalb habe ich auch Schwerpunkte verteilt. So, lasst uns die Sachen, eure Ergebnisse kurz zusammentragen, wenn ich euch schon in den Niederungen der Theologie schicke. Ich lese mal den ersten Kernwert vor und bitte dann die Gruppe 1 da hinten mal kurz zu sagen, was wurde da gesagt und was wird nicht gesagt, was ist euch aufgefallen. Ja, ich lese mal vor. Wenn wir dem Weg und den Lehren Jesu folgen, kann dies zu Erfahrungen der Heiligkeit, Ganzheit und Einheit allen Lebens führen, indem wir erkennen, dass der Geist sich auf heilsame Weise in vielen Glaubenstraditionen bewegen kann. Wer ist der Redner bei euch? Ja, ist egal. Ja, komm, oder. Bitte, aber ich glaube, wir nehmen es mit Mick.
Also wir haben unter anderem festgestellt, eigentlich in allen Punkten, dass Jesus fehlt als das Zentrum und dass es doch sehr beliebig ist. Glaubenstraditionen gibt es ja nur sehr unterschiedliche. Ja, und dass eigentlich das Zentrum fehlt.
Okay. Ja. Ich glaube, Jesus wird erwähnt, aber was wird erwähnt? Seine Lehre können wir, ist ja nicht schlecht, das würde jeder anerkennen, die Lehre Jesu war gut, ja. Da muss man nicht gläubig dafür sein. Es ist eine ganz andere Hausnummer, ob Jesus Sohn Gottes ist oder ob wir seiner Lehre folgen. Ja, das ist doch ein beachtlicher Unterschied. Und viele Glaubenstraditionen, dass Jesus in vielen Glaubenstraditionen ist, das müssen ja nicht mal christliche Glaubenstraditionen sein. Und da werden die auch kein Problem haben, dass es die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes auch in anderen Glaubenstraditionen gefunden werden kann. Merkt ihr, wenn man da so drüber liest, das klingt sehr ansprechend gut, aber es hat was Verführerisches drin. Man stimmt dem zu und trotzdem ist irgendwo, ich sag's mal salopp, der Tod im Topf. Es ist nicht das Ursprüngliche. Gut, ich lese mal 2. Wir suchen Gemeinschaft, die alle Menschen inkludiert, indem wir Unterschiede in der theologischen Sichtweise, Alter, Rasse, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Klasse oder Fähigkeiten akzeptieren. Ihr habt hauptsächlich das angeguckt. Möchte von euch jemand was sagen?
Also ganz kurz, die Hauptsache ist Gemeinschaft. Dass wir Gemeinschaft haben untereinander. Egal wie wir denken, wie wir uns ausdrücken. Und was nicht gesagt wird, ist, dass Jesus für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist und dass er für uns die Richtschnur unseres Lebens sein soll.
Okay, Dankeschön. Also Toleranz ist letztlich das große Ziel oder die große Aussage. Wir haben Gemeinschaft mit allen Menschen, egal wie und wer und wo, alles ganz toll. Ja. Und das, die große Frage, ist das das, was Jesus so gelehrt hat oder was uns das Evangelium sagt? Bitteschön.
Bis auf das letzte
Das Akzeptieren. Ja. Es gibt Punkte, wo wir sagen müssten vom Evangelium her, die Menschen werden wir lieben, werden um sie kümmern, aber es gibt Dinge, die müssen wir auch benennen als falsch. Und ich kann jetzt nicht sagen, natürlich werde ich jeden Ehebrecher begrüßen in der Gemeinde und herzlich willkommen heißen, werde aber nicht sagen, dass der Ehebruch richtig ist. Ich werde es nicht akzeptieren. Okay, das ist damit gemeint. Ja, also einfach, um hier die Differenzierung zu machen. Dann, es zielt nicht auf Veränderung. Danke für den Hinweis. Ja. Also du bist gut, alles ganz toll, bleib so wie du bist und dann haben wir schöne Gemeinschaft und alles gut. Die Frage ist auch, ob das funktioniert, das ist eine andere Frage, aber gut. Dann, wir streben nach Frieden und Gerechtigkeit unter allen Menschen, überzeugt, dass barmherziges Verhalten und selbstlose Liebe untereinander der vollkommenste Ausdruck unseres Glaubens sind. So, ihr habt die drei hier gemacht, möchte von euch jemand?
Also wir haben herausgefunden oder zu der Erkenntnis gekommen, erstmal das Streben nach Frieden und Gerechtigkeit ist ja grundsätzlich etwas Positives. Das wollen ja viele Menschen. Barmherziges Verhalten und selbstlose Liebe ist aber nicht das Vollkommenste, sondern die Konsequenz unseres Glaubens, aber nicht der Kern. Und das Vollkommenste ist eher dieses Vertrauen in das Erlösungswerk von Jesus hinein.
Dankeschön. Ja, also ist es der vollkommenste Ausdruck, dass wir selbstlose Liebe untereinander haben? Das ist eine Frucht hoffentlich, ja. Aber es ist nicht der vollkommenste Ausdruck unseres Glaubens. Das ist seine Frucht. Ich glaube, Anbetung, in der Gegenwart Gottes stehen und aus dem heraus wird alles andere kommen. Ja, also ihr merkt, das sind kleine Nuancen als Unterschied, im Unterschied, aber die sind gravierend. Dann, ich mache viertens, wir begrüßen die Erkenntnisse der gegenwärtigen Wissenschaft und streben danach, die Erde zu bewahren und deren Unversehrtheit und Nachhaltigkeit zu sichern. Wer hat die vier gemacht?
Wir haben ganz viel bei der Vier, also es wird von der Erde gesprochen immer, nicht von der Schöpfung, das ist schon mal auch ganz spannend. Unsere Erkenntnisse ist der Maßstab, nicht das, was Gott sagt. Und dann auch die gegenwärtige Wissenschaft, die Erkenntnisse der gegenwärtigen Wissenschaft, die klammert ja Gott aus, das erleben wir an der Uni. Es wird ja Wissenschaft betrieben ohne einen göttlichen Ansatz. Und die Unversehrtheit der Erde bewahren, die Erde, die ist nicht unversehrt, sondern die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung, das wissen wir. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, nicht in einer heilen Welt. Und letztendlich ist das Ganze so, wir machen es menschlich, irgendwie versuchen es gerade zu machen und Gott spielt dabei keine Rolle. Von daher ist das Punkt 4, kannst du rausstreichen.
Alles klar. Ja, okay. Ich glaube, das hat die Sache sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja. Okay, machen wir fünftens, wir verpflichten uns zu lebenslangem Lernen in der festen Überzeugung, dass Zweifel wertvoller sind als Absolutes.
Also was gesagt wird, ist ja offensichtlich, dass diese absolute Aussage, Zweifel sind wertvoller als Absolutes. Und uns ist noch aufgefallen, dass eben das scheinbar der einzige Punkt ist in diesen ganzen fünf Punkten, wo wirklich was verpflichtend ist und wir verpflichten uns. Also da wären sie witzig und das ist gleichzeitig der größte Widerspruch in diesem Satz, weil sie sagen, Zweifel sind wertvoller als Absolutes, aber da sind sie der festen Überzeugung, dass das so ist an diesem Punkt. Also das ist ja eigentlich der Widerspruch der Postmoderne in sich, dass sie immer sagt, es gibt nichts Absolutes, aber das eine absolute Aussage ist. Und was nicht gesagt wird, ist, ob man, Zweifel sind wertvoller als Absolutes, ob man überhaupt etwas erkennen kann am Ende. Also gibt es überhaupt was Absolutes, was wir erkennen können? Kommen wir irgendwann an oder werden wir immer nur zweifeln, zweifeln, zweifeln? Da wird nichts zu gesagt.
Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich zumindest mal eine kurze Einführung gegeben in diese Art des Denkens. Mir ist wichtig, dass man sich da mal kurz reinfindet, denn alles Weitere, das hilft ja jetzt dann, das zu verstehen. Bitteschön. Ich habe hier die Quelle unten angegeben. Das ist die Webseite von progressivechristianity.org. Das sind die, die das promoten. Ja. Oh du, das ist inzwischen eine große Bewegung. Das durchdringt alle Kirchen. Ja. Also seid froh, wenn ihr noch nicht betroffen seid, aber das sind auch Sachen, die da gelesen werden. Und die leider jetzt durch soziale Medien und entsprechend auch promotet werden, auch in unsere Gemeinden rein. Man kann sich nicht mehr davor schützen, man muss es kennen. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, wie gehen wir damit um. Wir müssen erstmal erkennen, wo sind denn die Knackpunkte. Oder? Da kommt es ja nicht, das klingt gut, das klingt alles gut. Ja? Und dennoch ist ein hauchdünner Punkt, der fehlt. Ja? Zumindest aus Sicht einer pfingstlich-charismatischen Theologie. Gut, ich mache jetzt ganz zügig weiter. Ja. Wenn ich zu lange spreche, dann sagt er Amen. Ja. Und wenn ich weitermache, ruft er Halleluja. Ja. Okay. So, also, und das, was ich jetzt sage, das sind Kennzeichen oder Besonderheiten dieses progressiven Christentums, dass kennzeichnend, das haben wir da im letzten Punkt gelesen, es ist die Kritik, es ist der Zweifel. Ich muss zweifeln an dem, was bisher war. Und das ist identitätsstiftend. Das ist der Punkt. Das ist wichtig, das ist zentral. Das macht meine Identität aus. Ich bin mündig, ich stelle jetzt in Frage, ich zweifle. Für uns kaum nachvollziehbar, wer Jesus entsprechend erlebt hat, aber das ist ein hoher Wert. Und zwar, jetzt kommt die Kritik zunächst mal an den konservativen Formen des Glaubens. Da würde ich uns auch mit einbeziehen im pfingstcharismatischen Raum. Man hat konservative Formen. Und dann typischer Vorwurf, den hört ihr ganz schnell, das ist, ihr seid richtend. Wenn ihr sagt, nur Jesus ist der Weg, dann richtet ihr, dann malt ihr schwarz-weiß. Ja? Und so hast du verschiedene dogmatische Aussagen und die werden sofort als richtend und damit sehr negativ deklariert. Da bist du sofort in der Verteidigungsposition. Du sagst, ich richte nicht, ich sage nur, was die Bibel sagt. Ja? Die Bibel sagt, es gibt einen Weg, und ein Weg, der zu Gott führt. Was Gott sonst noch macht, das ist seine Sache, aber das ist der Weg, den uns die Bibel sagt. Ja? Ganz eindeutig. Ja, es ist in keinem anderen das Heil. Nur als Beispiel. Aber das Richten geht doch gar nicht. Dann geht es weiter. Der Vorwurf ethischer Enge. Diese ganzen Gedanken kommen in die Gemeinde rein, meistens über die Sexualethik. Müssen wir gerade so offen benennen. Über diese Schiene kommt das rein. Und jetzt, das kommt erstmal ganz sanft und sagt, ach, ihr seid doch so richtend, wir müssen doch alle lieben. Ja, natürlich, keine Frage. Aber im Grunde genommen wollt ihr doch, dass die Menschen sich verändern. Oder? Versteht ihr? Und jetzt seid ihr nicht lieblos. Ja, wir sind sofort in der Defensive. Lieblosigkeit, wir sind ausgrenzend. All diese Worte mit eigenen Ohren gehört, ja, das ist also wirklich, das kommt in dieser Massivität. Und wenn du die nicht liebst und die nicht so sein dürfen, wie sie sind und es auch leben dürfen, dann bist du lieblos und ausgrenzend. Ich erinnere mich an Paulus, der sagt im Römerbrief, ihr wart früher alle möglichen Übeltäter und so, aber solche seid ihr gewesen, sagt er dort. Es gibt so etwas wie eine Umkehr. Leute, ich möchte nicht kurz schließen, auch nicht seelsorgerisch jetzt allzu kurz das Ganze machen, einfach mal eine grobe Schneise zu schlagen. Es gibt in der Bibel Vorgaben auch ethischer Natur, die wir durchaus begründen können, aber das müssen wir tun, das müssen wir auch können. Das ist wichtig. Ja, was ist es denn, was die Bibel sagt? Nicht in der lieblosen Weise. Ich werde jedem, ich habe es vorher schon gesagt, jedem Ehebrecher trotzdem mit Liebe begegnen und ihm den Weg zum Herrn zeigen. Aber ich werde ihm sagen müssen, pass mal auf, so kannst du nicht weitermachen. Wenn du Jesus folgst, hast du damit deinen Peitscher in der Tasche, irgendwann geht er hoch. Ja. Und, also geistlich zumindest. Ja. Vorwurf ethischer Enge. Dann typische Aussage, die wir immer wieder hören: Wir wollen doch nur gehört werden. Wir wollen nur gehört werden. Man hört sie, aber wenn man dann sagt, nein, so nicht, dann ist es ja nicht nur, wir wollen gehört werden, sondern wir wollen den neuen Maßstab setzen. Das ist das, was letztlich da gesagt wird. Man muss aber auf die Formulierungen achten und was sich hinter Formulierungen verbirgt. Und das ist manchmal doch ein bisschen anders wie die Worte selber. Dann sagen wir, wollen gehört werden. Ja, natürlich, wir machen eine Sitzung, wir unterhalten uns drüber und sprechen darüber. Und dann legst du deine Sichtweise da und dann ist klar. Wenn, dann wollen wir das Podium für die Gemeinde und wollen das für die Gemeinde, der ganzen Gemeinde ausbreiten. Und dann wollen wir das, ihr müsst endlich mal weiterkriegen und nicht so lieblos weitermachen. Das ist nicht mehr gehört werden, das ist richtungbestimmend. Und das ist meines Erachtens immer noch Aufgabe der Gemeindeleitung an der Stelle, Vorgaben zu machen. So. Und dann beobachten wir in dem Zusammenhang durch eine starke theologische und auch soziale Entfremdung von der Gemeinde. Wer einmal in dieses Fahrwasser gekommen ist, der entfernt sich früher oder später von der Gemeinde. Zumindest wenn die Gemeinde Kurs hält. Und dann wird irgendwann der Punkt kommen, an dem sie weggehen. Bitte schön. Ich würde es nicht nach Land oder Stadt klassifizieren wollen. Die Frage ist, was sich die Leute reinziehen. Also welche Quellen haben sie im Internet? Was hören sie? Welche YouTube-Kanäle schauen sie sich an? Und dann kannst du auf dem Dorf dasselbe Problem haben wie in der Stadt. Wir spüren ja selber, dass das Ganze einen weltanschaulichen Hintergrund hat. Das ist ziemlich offensichtlich. Und dass eine woke Haltung da mit dahinter steht, das bricht ja absolut, strahlt aus jedem Knopfloch durch. Ja, aber auch Wokeness ist nicht eine Frage, die nur in den Städten ist, sondern die hast du ja auch auf dem Land, je nachdem theologisch. So, ich werde gerade ermahnt, die Zeit ist um. Sag ich es richtig? Ja. Okay.